So, meine Damen und Herren, dann begrüße ich Sie ganz herzlich zu einer weiteren Sitzung unserer Enquete-Kommission Lehren aus Afghanistan für das künftige vernetzte Engagement Deutschlands. Heute mal wieder eine öffentliche Anhörung. Ich begrüße ganz herzlich auch die Gäste auf der Tribüne und die Zuschauerinnen und Zuschauer, die sich hoffentlich zahlreich in unsere Live-Übertragung mit eingeklinkt haben. Ein Dankeschön auch an dieser Stelle mal allen, die in dieser Form teilnehmen. Wir spüren immer wieder, dass es großes Interesse an unserer Arbeit gibt und dass es dafür ja auch regelmäßig ein sehr gutes Feedback gibt. Ich begrüße ganz herzlich natürlich denjenigen, den wir heute anhören, nämlich Herrn Professor Dr. Christoph Meyer vom King's College in London. Sie sind uns zugeschaltet per Video. Ich hoffe, Sie können uns auch schon hören. Ein herzliches Willkommen Ihnen. Vielen Dank für Ihre Bereitschaft, heute mit uns hier zu diskutieren. Ich will nur vorab, bevor wir konkret in die Anhörung einsteigen, noch mal darauf hinweisen, dass das nun die erste Anhörung ist nach der Vorstellung unseres Zwischenberichts und wir damit ja auch die zweite Phase unserer Arbeit einläuten. Für alle, die jetzt vielleicht doch das erste Mal zuhören, der Bundestag hat uns ja eine zweigeteilte Aufgabe gegeben zu Beginn dieser Legislaturperiode. In der ersten Phase ging es um die Bestandsaufnahme. Also eine Analyse auch des Afghanistan-Einsatzes über den gesamten Zeitraum von 20 Jahren. Jetzt beginnen wir mit der zweiten Phase. Es geht jetzt eben darum, aus dieser Analyse und Bestandsaufnahme die Schlussfolgerung für die Zukunft zu ziehen. Alles das mündet dann ungefähr in einem Jahr in einem Abschlussbericht, den wir dann dem Deutschen Bundestag und natürlich auch der Öffentlichkeit vorlegen. Für diese zweite Phase haben wir 5 Arbeitsgruppen gebildet aus Mitgliedern der Kommission. Das sind sogenannte Clustergruppen, wie wir es nennen, und sie befassen sich noch mal intensiv mit eben diesen Empfehlungsentwürfen, also mit den Schlussfolgerungen aus der ersten Phase und den Empfehlungen für die zweite Phase und für den Abschlussbericht. Wer daran interessiert ist, die Mitgliedschaft in diesen Clustergruppen, auch die Themenbereiche, alles das kann man auch noch mal nachvollziehen über die entsprechende Bundestagswebsite. Wir haben das als Kommission für uns auch so festgehalten, dass wir immer, soweit es geht, transparent und öffentlich tagen wollen. Also auch diese Dinge sind öffentlich einsehbar. In der heutigen Anhörung wollen wir uns mit 2 Themen befassen, mit der Krisenfrüherkennung und Fehlerkultur im außen- und sicherheitspolitischen Engagement. Wir möchten erfahren, wo die Stärken und Schwächen der Krisenfrüherkennung in Deutschland liegen. Zum anderen möchten wir aber eben auch wissen, was Deutschland von anderen Ländern lernen kann, um die eigene Fehlerkultur weiterzuentwickeln. Und dazu gehört, aus den Ergebnissen von Evaluierung eben auch die richtigen Schlüsse für die Zukunft zu ziehen. Noch einmal freuen wir uns, dass Herr Professor Meyer uns heute als Sachverständiger zur Verfügung steht. Herr Professor Meyer ist Professor für europäische und internationale Politik am King's College in London. Er leitet eine Forschungsgruppe über europäische Außenpolitik und ist Mitglied des King's Center für Nachrichtendienstforschung. Wir haben Ihre schriftliche Stellungnahme, Herr Professor Meyer, auch den Mitgliedern der Kommission natürlich vorab zugeleitet, aber auch das ist auf der Website der Kommission noch einmal verfügbar und einsehbar, genauso wie die Leitfragen, die wir Ihnen ja mit unserer Anfrage auch gestellt haben. Herr Meyer, Sie haben gleich für Ihr Einführungsstatement 15 Minuten Zeit. Wir haben uns im Rahmen der Kommissionsmitglieder darauf verständigt, dass wir dann in einem moderierten Gespräch uns mit Ihnen austauschen wollen. Das heißt, dass es nicht ganz so starre Vorgaben gibt. Und dennoch will ich darauf hinweisen, wir haben für diese Diskussion nur gut eine Stunde zur Verfügung. Es wäre also gut, wenn dann diejenigen, die Fragen aus unserer Runde, sich auch an den 2 Minuten orientieren. Ich werde ein paar Fragen auch immer zusammenfassen für dieses moderierte Gespräch. Herr Meyer, Sie haben dann wiederum nach 2, 3 Wortmeldungen 5 Minuten Zeit für Ihre Beantwortung. Auf dem Bildschirm läuft auch eine Uhr mit. Zumindest für Ihr Eingangsstatement können Sie dann auch mitverfolgen, wie viel verbleibende Redezeit Ihnen noch zur Verfügung steht. Und abschließend, wie immer, auch der technische Hinweis zur Erstellung des Protokolls erfolgt eine Tonaufzeichnung. Weitere, also Auftaktbilder hat es gegebenenfalls auch gegeben, habe ich jetzt nicht mitverfolgt, aber weitere Bild- und Tonaufnahmen sind ansonsten nicht gestattet. Gibt es Fragen zu dieser Sitzung, zum Verfahren für diese Sitzung aus der Runde? Sehe ich nicht. Dann würde ich sagen, starten wir sofort. Herr Professor Mayer, wenn das mit der Technik alles gut klappt, haben Sie jetzt 15 Minuten für Ihr Eingangsstatement. Wir freuen uns darauf. Noch einmal herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank. Herzlichen Dank für die Einladung zu dieser Enquete-Kommission. Ich bitte um Entschuldigung, dass ich leider nicht persönlich in Berlin sein kann. Bevor ich auf die drei gestellten Fragen der Kommission näher eingehe, möchte ich kurz auf meine schriftliche Stellungnahme verweisen. Dort unterscheide ich zwischen verschiedenen Arten von Fehlern: schuldhaften Fehlern, vermeidbaren Fehlern oder Nachbetrachtungsfehlern. Das ist mir wichtig, weil diese in der öffentlichen Debatte häufig vermischt und in letzter Konsequenz zu ineffektiven oder kontraproduktiven Lernen führen können. Zweitens unterscheide ich in meiner Stellungnahme zwischen dem Fehler erkennen, der Diagnose der tiefer liegenden Ursachen, der Formulierung von Lehren und der tatsächlichen und dauerhaften Umsetzung dieser Lehren in der Praxis und in den Organisationen. Dies ist wichtig, weil manche der Evaluation und Lernversuche nur die erste dieser Funktionen ausfüllen und weil generell die Schwierigkeiten beim Lehren ziehen und ihre Umsetzung weitläufig unterschätzt werden. Nun zur ersten Frage des Lernens aus dem Fall der russischen Aggression gegen die Ukraine von 2013 und 2014. Der Fall der russischen Annexion der Krim und der Intervention im Donbass kann als ein Nachbetrachtungsfehler des rechtzeitigen Warnens und präventiven Handelns gesehen werden. Vollkommen sicher ist dies nicht, da wir bei den Forschungen keine Akteneinsicht auf westlicher, geschweige denn russischer Seite haben konnten. Mit diesem Hinweis, was waren die Fehler im Einzelnen, die sich ergaben? Erstens, in den Jahren nach dem Russland-Georgien-Krieg von 2008 wurden Warnungen vor der revisionistischen und aggressiven Politik Russlands aus mittel- und osteuropäischen Staaten gerade auf der politischen Leistungsebene weitestgehend ignoriert. Zweitens, im Jahr 2013 gab es ein grundsätzliches Verständnis unter deutschen Analysten darüber, dass Russland die zunehmende Anlehnung der Ukraine an den Westen und die EU ablehnte. Allerdings wurde im Detail unterschätzt, wie stark diese Ablehnung war, da sie in einer ideologischen Ablehnung eines eigenständigen ukrainischen Staates und dem Plan der von Russland geleiteten Eurasischen Union wurzelte. Zweitens, die bevorstehende EU-Assoziierung wurde als Vorläufer für eine NATO-Mitgliedschaft gesehen von Russland, obgleich letztere gar nicht auf der Agenda stand. Und drittens, dass Russland bereit sein würde, internationales Recht auf derart eklatante Weise durch eine gewaltsame Annexion zu brechen. Dies wiederum lässt sich auf den Mangel von nachrichtendienstlichen Informationen über den kleinen Entscheiderkreis um Putin herum zurückführen, sowie auf die Anfälligkeit für die russischen Irreführungen und Lügen. Und als dritter Punkt muss man erwähnen, dass die Entwicklung in der Ukraine falsch verstanden wurden, insbesondere wie fragil die Regierung unter Präsident Janukowitsch war. Was sind die tieferen Ursachen dieser Fehler? Zum einen eine analytische Überfokussierung auf Russland mit einer Annahme konstruktiver, wenn nicht gar positiver Beziehung zu Deutschland. Gleichzeitig wurden die Entwicklungen in der Ukraine und das Wechselspiel mit Russland vernachlässigt. Dies hat einerseits historische Wurzeln in den deutschen Verbrechen im Zweiten Weltkrieg, deutsche Ostpolitik und Russlands Rolle in der Wiedervereinigung, aber hat auch mit der tagesaktuellen Wichtigkeit damals zu tun von Russland in der Syrien-Frage. Die zweite Ursache ist das übertriebene Misstrauen, insbesondere in der Politik, gegenüber Warnungen von mittel- und osteuropäischen Staaten und der Abwertung ihrer Bedrohungswahrnehmung als geschichtlich bedingt irrational, statt aufmerksam Zuhörens auf Augenhöhe. Die dritte Ursache sehe ich in einem fehlenden gesamtstaatlichen Verständnis für geopolitische Risiken und die Verwundbarkeit durch Wirtschafts-, Handels- und insbesondere Energiepolitik, gepaart mit einer Spur interessensgeleiteten Wunschdenken zum Thema Nord Stream 1, also Gaslieferung aus Russland. Die vierte Ursache sehe ich als die kulturelle Aversion in der deutschen Außenpolitik zum Durchdenken von Worst-Case-Szenarien und einer Dominanz von Überoptimismus in der Außenpolitik. Demgegenüber wird die Wahrscheinlichkeit und Art eines Einsatzes militärischer Gewalt durch andere Staaten systematisch unterschätzt. Es gibt eine unterentwickelte sicherheits- und verteidigungspolitische Expertise im Bereich Strategic Studies in Bezug auf die Wirkung von Abschreckung sowie im Bereich der Osteuropa-Wissenschaften an deutschen Universitäten, Forschungsinstituten und Thinktanks. Und sechstens, ich sehe in diesem Fall ein ungenügendes Engagement Deutschlands in der Formulierung der EU-Nachbarschaftspolitik aufgrund einer Art Zuschauereffekts. Das führte dazu, dass der damals geo- und sicherheitspolitisch unerfahrenen EU-Kommission die führende Rolle in Bezug auf die Beziehung zu der Ukraine überlassen wurde. Leider wurde diese Überraschung, die Fehler und die Ursachen derselben nach 2014 nicht ausreichend aufgearbeitet. Wie ich in meiner schriftlichen Stellungnahme näher ausführe, gab es leider keine Postmortem-Untersuchung, die diesen Namen verdient hätte. Es fehlte an thematischer und methodischer Tiefe, hinreichender Unabhängigkeit und ausreichender Beteiligung, insbesondere des Verteidigungsministeriums und der sicherheitspolitischen Community. Damit wurde eine entscheidende Möglichkeit des Lernens und möglicherweise der Prävention vertan. Zur zweiten Frage des Lernens von Großbritannien. Großbritannien ist sicher ein Land, das im Laufe seiner Geschichte eine Reihe unangenehmer Überraschungen erleben musste und daraus abgeleitet ein Interesse hat, aus diesen Überraschungen zu lernen. Dazu gehört die Suezkrise, der Falklandkrieg oder das Fehlen von Massenvernichtungswaffen im Irak. In den Geheimdiensten und der außenpolitischen Community hat sich die Tradition des Postmortems etabliert. Das sind also nachträgliche Untersuchungen von meist negativen Überraschungen mit dem Ziel, durch den Lernen aus den Ursachen zukünftige Verbesserungen zu erreichen. Öffentliche Meilensteine von diesen Postmortems war zum Beispiel der Franks Report von 1983 zu dem Falklandkrieg. Dieser hatte zum einen zur Folge als Lerneffekt, dass das Joint Intelligence Committee mit seiner Warnungsfunktion vom Außenministerium zum Cabinet Office wechselte. Der Butler Review von 2004 über die Geheimdienstarbeit in Sachen Massenvernichtungswaffen im Irak führte zu einer Stärkung der Unabhängigkeit des Joint Intelligence Committees und seines Vorsitzenden sowie einer größeren Betonung des Cabinets als zentrales Entscheidungsorgan der Regierung. Der Chilcot Report von 2016 zum Irakkrieg führte zu einer Stärkung der Kultur des Reasonable Challenge, also könnte man im Deutschen am besten übersetzen mit konstruktiver Kritik. Außerdem gibt es seitdem eine government-weite Chilcot Checklist für die Planung der Teilnahme Großbritanniens bei militärischen Operationen. Diese Untersuchungen wurden zwar von der Regierung eingesetzt, werden aber fachlich wie politisch von politisch erfahrenen Personen wie den Privy Councillors geleitet. Diese genießen einen hohen Grad an Unabhängigkeit in der Durchführung. Chilcot entschied beispielsweise entgegen den Wünschen der Regierung, dass ein Großteil der Zeugenbefragungen zum Irak-Konflikt öffentlich war. Diese Untersuchungen haben meist komplette Akteneinsicht und in bestimmten Fällen auch die Fähigkeit, Zeugen zur Teilnahme zu zwingen. Allerdings, im Unterschied zu Statutory Inquiries, sagen Zeugen nicht unter Eid aus und das Ziel ist das Lernen, nicht die mögliche Strafverfolgung. Ein weiteres Instrument des Lernens sind die Untersuchungen des Ober- und Unterhauses kurz nach den Geschehnissen. Die haben zwar weniger Zugang zu Aktenmaterial, aber befragen viele Experten und Zeugen und berichten dann relativ zeitnah zu ihren Schlussfolgerungen. Ein Beispiel hierfür ist der Bericht des House of Lords über die EU-Russland-Beziehungen nach der Annexion der Krim und der Report des Intelligence and Security Committees über Geheimdienstinformationen zum Einfluss Russlands. In Großbritannien gibt es auch immer ein sehr großes Interesse an diesen Untersuchungen, sowohl in den Medien als auch in der Fachöffentlichkeit. Unterstützt wird diese Kultur des Lernens und der Fehlererkennung von spezialisierten Journalisten im Bereich Sicherheitspolitik, aber auch von vielen Thinktanks wie IISS, Chatham House, RUSI und vielen Universitäten, die sehr breite und tiefe sicherheitspolitische Expertise aufweisen. Bei der alltäglichen Lernfähigkeit, also außerhalb dieser Untersuchung, kann das Land auch immer wieder nachgebesserte Strukturen in der nachrichtendienstlichen Analyse und Politikberatung verfügen. Dazu gehört vor allem das Joint Intelligence Committee. Sein Ziel ist es, politische Entscheidungsträger mit den bestmöglichen Einschätzungen und wenn notwendig, und das ist sehr wichtig in diesem Kontext, strategischen Warnungen zu aktuellen und zukünftigen Bedrohungen der nationalen Sicherheit zu versorgen. Das JIC kann auf eine All-Source-Analyse der sogenannten Joint Intelligence Organisation mit einigen Dutzend Assessment Staff zurückgreifen. Der setzt sich aus sekundierten Beamten von Nachrichtendiensten, zivil wie militärisch sowie den Ministerien zusammen. Er wird geleitet von einem hohen Beamten im Rang des Permanent Secretaries, der das Ansehen und die Unabhängigkeit besitzt, den Mächtigen selbstbewusst auch unbequeme Wahrheiten zu verkünden. Seit 2010, eingeführt unter der Koalitionsregierung von Cameron Clegg, wurde auch ein Nationaler Sicherheitsrat als oberstes Gremium für Koordination und Strategie eingeführt. Das NSC wird von einem nationalen Sicherheitsberater geleitet und von einem leistungsstarken Sekretariat unterstützt. Es gibt auch häufig Untergruppierungen zu bestimmten Fragen. Der Sicherheitsrat schaffte Dauerhaftigkeit, Expertise und Seniorität für gemeinsame Diskussionen über nationale Sicherheitsfragen. Man muss sagen, es ist sicherlich so, dass britische Strukturen nicht eins zu eins auf ein föderales System wie Deutschland mit seiner Geschichte übertragen werden können. Aber die Funktion und Kernprinzipien dieser Strukturen wären sicher geeignet, Kernschwächen Deutschlands im Bereich Analyse, Warnung, Strategie und Lernen zu mildern. Zum dritten Punkt. Welche konkreten Verbesserungsvorschläge und Empfehlungen ergeben sich daraus für die deutsche Außen- und Sicherheitspolitik? Die Voraussetzungen für das Lernen von Organisationen sind sehr gut erforscht. Die Kernprinzipien einer guten Fehler- und Lernkultur lassen sich wie folgt zusammenfassen. Starke und glaubwürdige Signale der Führung, dass sie ein starkes Interesse gegenüber dem Lernen, auch unbequeme Erkenntnisse hat. Zweitens, eine Entstigmatisierung des Berichtens von Fehlern und anderer unwelcome News wie Warnungen in der Organisationskultur. Das kann insbesondere durch die Belohnung und Ermutigung, durch Weiterbildung, aber auch Beförderungskriterien erreicht werden. Es ist auch wichtig, die konstruktive Kritik, also das, was ich vorher unter Reasonable Challenge erwähnt habe, zu institutionalisieren. Lernbemühungen müssen über Ressortgrenzen hinweg miteinander vernetzt werden, wenn dies für die Fragestellung oder das Problem relevant ist. Das ist notwendig, um die Ursachen vieler Fehler, wie etwa blinder Flecke, zu beheben, die sich aus dem Silo-Denken ergeben. Zu der Lernfunktion selbst ist es wichtig, dass die professionell ist, Kontinuität hat und Ressourcen aufweist. Lernfunktionen brauchen ein Mindestmaß an Unabhängigkeit, und das ist sehr, sehr wichtig, von der Leitungsfunktion in der Initiierung und Durchführung und Berichterstattung von Lernprozessen. Lernprozesse enden nicht mit Empfehlungen, sondern brauchen klare Verantwortlichkeiten und einen robusten Mechanismus der Umsetzung. Zu den konkreten Vorschlägen. Die gegenwärtigen Strukturen der außen- und sicherheitspolitischen Kooperation brauchen eine stärkere strategische Führung und sind in der gegenwärtigen Form nicht leistungsfähig. Die Schaffung eines nationalen Sicherheitsrates, der immer wieder gefordert wird, ist notwendig, reicht aber nicht aus, wenn diesem eine verlässliche Wissensbasis fehlt. Es braucht eine Instanz zur glaubwürdigen Einschätzung auf der Basis von All-Source Intelligence, wie etwa das britische Joint Intelligence Committee es leistet. Zivile und verteidigungspolitische Perspektiven müssen viel stärker zusammengedacht werden. Dazu gehört gleichwertig auch Defense Intelligence. Es braucht eine Stärkung der Kultur von konstruktiver Kritik auf allen Ebenen. Alle neuen Entscheidungsträger, insbesondere Minister und Staatssekretäre, sollten Trainingskurse durchlaufen zum Umgang mit Fehlern und Warnungen und nachrichtendienstlichen Produkten. Als letzter Ausweg, wenn Vorgesetzte auf diese Art von Kritik abwerten oder gar bestrafen, muss es eine glaubwürdige Anlaufstelle für Beschwerden geben. Es sollte leichter werden, kleiner besetzte Untersuchungskommissionen zeitnah nach strategischen Überraschungen einzusetzen. Diese könnten möglicherweise von einer neuen ressortübergreifenden Abteilung Evaluation und Lernen unterstützt werden. Ein weiteres hilfreiches Instrument könnten High-Level-Expert-Taskforces sein, die international besetzt, disziplinübergreifend und anwendungsnah bestimmte Probleme untersuchen. Das Lernen auf nationaler Ebene reicht nicht aus, wenn Außenpolitik und Operationen international und multilateral entschieden werden. Deshalb sollte sich Deutschland dafür einsetzen, diese Lernaktivitäten auf nationaler Ebene miteinander zu vernetzen, wenn nicht gar gemeinsam zu konzipieren und durchzuführen. Deutschland sollte auch darauf dringen, dass die Fehler- und Lernkultur in der Europäischen Union und der NATO gestärkt werden. Leider gibt es dort große Defizite. Und letztlich ist es sehr wichtig, dass diese Untersuchung auch in einem externen Umfeld von gut informierter Fachöffentlichkeit und parlamentarischer Kontrolle erfolgen. Deshalb sehe ich es als sehr wichtig an, dass stärker in den Bereich strategische Studien, Sicherheitsstudien in Osteuropa investiert wird, wie auch das Bildungs- und Forschungsministerium das bereits im Bereich Friedens- und Konfliktforschung vorgemacht hat. Es bedarf auch eines leichteren Zugangs zu Akten für die Forschung, denn ohne Forschung kann die Ursachenforschung nicht erfolgreich sein. Und letztendlich wäre es wichtig, Experten stärker einzubinden. Und damit möchte ich schließen und freue mich auf Ihre Fragen. Herzlichen Dank.
Na, also auf die Sekunde genau hatten wir überhaupt noch keinen Sachverständigen, der das so hinbekommt, wirklich ganz pünktlich fertig zu werden. Ein großes Dankeschön nicht nur dafür, sondern auch für Ihre sehr klaren und deutlichen Worte. Und die Gegenüberstellung der deutschen und der britischen Situation, was Fehlerkultur und Krisenmanagement anbelangt. Mich würde natürlich auch interessieren, wenn die Briten nun mit so vielen Instrumenten sich das doch diesem ganzen Thema ganz anders offensichtlich zuwenden als wir, was ist dann eigentlich in der konkreten Politik daraus gefolgt? Wo gab es denn spürbar aufgrund dieser Fehleranalyse in der britischen Außenpolitik dann ein Umsteuern? Wenn Sie dafür vielleicht auch Beispiele hätten, würde mich es zumindest sehr interessieren. Ich frage jetzt nach Wortmeldungen hier aus unserer Runde. Es gibt offensichtlich schon einige, Frau Türk-Nachbauer, Herr Gerschau, Frau Geis und dann ist sicherlich erst mal Herr Mayer dran. Frau Türk-Nachbauer für die SPD-Fraktion.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank, Herr Professor Mayer, für diese sehr bereichernde und interessante Stellungnahme und Ihren Bericht. Ich habe viele Fragen, beschränke mich aber jetzt momentan erstmal auf das niederländische Policy and Operations Evaluations Department, auf das Sie auch eingehen. Sie sagen, diese Stelle wäre im Außenministerium angesiedelt, es ist dem Außenministerium unterstellt, ist aber gleichzeitig sehr unabhängig. Woher kommt diese Unabhängigkeit? Wenn Sie ein paar Sätze dazu sagen könnten, wäre ich Ihnen sehr dankbar.
Dann Herr Gerschau und Frau Geis für die FDP-Fraktion.
Ja, vielen Dank, Herr Professor Mayer, für Ihre spannende schriftliche Stellungnahme. Ich habe auch zwei Fragen. Welche Rolle spielt die zivile Gesellschaft in der deutschen Fehlerkultur und Krisenprävention, also die Einbindung von Nichtregierungsorganisationen, Medien oder auch anderen nichtstaatlichen Akteuren? Und die zweite Frage, welchen Einfluss haben internationale Organisationen und multilaterale Abkommen auf Deutschlands Fähigkeit in der Krisenfrüherkennung?
Und Frau Geis.
Ja, vielen Dank auch von meiner Seite an Herrn Professor Mayer. Ich habe eine Frage zu dem Thema Worst-Case-Denken. Sie hatten das am Anfang angesprochen, dass es eine kulturelle Aversion in Deutschland dagegen gäbe. Und das wäre dann ja etwas Tiefsitzendes, das man auch nicht so einfach verändern kann. Da würde mich interessieren, was Sie da an konkreten Empfehlungen hätten, wie man das aufbrechen könnte. Vielen Dank.
Danke. Herr Professor Mayer, wenn Sie möchten, können Sie jetzt antworten.
Ja, sehr gerne. Ich habe gerade noch mitgeschrieben. Beispiele des britischen Umsteuerns kann ich jetzt so unmittelbar Ihnen, glaube ich, keine guten Beispiele geben, außer dass gerade im Bereich wahrscheinlich Terrorismusbekämpfung, wo also ein großer Teil von Mitteln aufgewendet wurde für das Arbeiten über Silos hinweg, eigentlich sehr viele Anschläge wohl vereitelt wurden und Großbritannien aus der in dem Bereich sicherer ist. Wir wissen leider nicht genau, inwiefern Lernen dazu beigetragen hat, dass Großbritannien jetzt im Vorlauf zu der Invasion im Februar 2022 besser aufgestellt war und inwiefern das zu den Warnungen und zu der Waffenlieferung für die Ukraine beigetragen hat. Es wäre zu vermuten, aber wir haben dazu keine abschließenden Ergebnisse. Es ist, meine Erkenntnisse basieren eigentlich hauptsächlich darauf, dass wir wirklich viele Beamte befragt haben, viele Mitarbeiter befragt haben und es ist sozusagen auch deren Einschätzung zu der Wirkungsweise und zu der verbesserten Wirkungsweise dieser Strukturen. Und ich glaube, es ist auch so ein bisschen eine Frage des Vertrauens der Öffentlichkeit, dass nach Dingen, die schieflaufen, nach Überraschungen, nach Skandalen, dann auch öffentlich wirksam wird, dass dort gelernt wird. Und dazu gehört eben auch nach dem Butler Report eine Stärkung der Geheimdienste, dass also irgendwie sehr deutlich wird, dass diese auch unangenehmen Meinungen vertreten können und sich da auch politisch nicht reinreden lassen, zumindest in ihre Analysen nicht und die Schlussfolgerungen. Das zu den Beispielen. Bei den Niederlanden muss ich leider darauf verweisen, dass ich dazu selbst wenig Forschung betrieben habe. Ich habe den Bericht zitiert, der von der Ebert-Stiftung herausgegeben wurde. Und sie hatten, glaube ich, auch einen Sachverständigen von den Niederlanden zu diesem Thema. Meine Einschätzung, aber das müsste man nochmal verifizieren, ist, dass die Stärke dieser speziellen Abteilung oder des Referats darauf zurückgeht, dass es eben eine gesetzliche Funktion ist. Also das, was sie machen, hat eine gesetzliche Grundlage, dass es sozusagen etwas ist, was gefordert wird, was notwendig ist und dass sie sozusagen einen gesetzlichen Auftrag ausführen in diesen Untersuchungen und diesem Lernen. Also das ist, glaube ich, ganz wichtig im niederländischen Kontext, dass es also da diese gesetzliche Grundlage gibt. Zivilgesellschaftliche Akteure in der Krisenprävention, ja, ich denke, das ist auch eine Stärke Deutschlands, gerade in der Prävention von Instabilität, im Bereich Entwicklungszusammenarbeit, im Bereich von Krisenprävention im globalen Süden, dass da so viele zivilgesellschaftliche Akteure auch eingebunden sind. Das ist ungewöhnlich im Vergleich zu anderen Ländern und ich glaube, es ist auch durchaus eine Stärke. Allerdings ist das nicht unbedingt so sichtbar in der Öffentlichkeit. Ich glaube, es gibt viele Mitglieder des Beirats, die immer wieder kritisieren, dass der zivilen Krisenprävention, dass das nicht ausreichend öffentlich sichtbar ist, nicht ausreichend politisch priorisiert wird. Und deshalb fehlt es da, glaube ich, vor allen Dingen im Bereich Medien und öffentliche Sichtbarkeit in diesem Bereich gibt es Defizite, in Fragen der Priorisierung dann auch klar zu sagen, dieses Land ist wichtig, dieser Konflikt ist wichtig, darauf konzentrieren wir unsere Ressourcen, unsere politische Aufmerksamkeit und können dann vielleicht auch vermitteln, wo wir Erfolge aufweisen können. Einfluss von internationalen Organisationen, multilaterale Organisationen auf Deutschland. Deutschland ist sicherlich immer wieder ein Land, das öffentlich immer wieder sehr stark sagt, dass es an der Stärkung regionaler Organisationen, an international Rule of Law, also internationale Rechtsstaatlichkeit interessiert ist und ja auch immer sehr stark investiert finanziell in internationale Organisationen, ist natürlich auch ein führendes Mitglied in der EU. Insofern ist Deutschland immer sehr engagiert in diesen Foren und möchte auch immer Koalitionen bilden und Konsens bilden in diesen Organisationen. Das Problem ist eben teilweise, dass in diesen Organisationen selbst nicht gut gelernt wird und dass bei der Konsensbildung manchmal die unbequemen Meinungen, die häufig am Anfang in der Minderheit sind, nicht genügend ausreichend Resonanz finden. Deshalb sehr wichtig finde ich, dass Deutschland da auch hinwirkt, dass diese Organisation auch lernt und dass es dort auch eine gute Lernkultur gibt. Worst Case Denken, wie kann man das umsetzen? Es gibt natürlich formale Erfahrungen dazu, also da gibt es im Bereich Nachrichtendiensten Red Teams, Devil's Advocate Challenge. Aber ich glaube, es geht in der Tat darum, dass man versuchen muss, in der Kultur, in der Lernkultur von Organisationen dieses Constructive Kritik, das aufzuwerten, das zu stärken. Ich habe jetzt das Beispiel von Nuklearreaktoren, von Flugzeugträgern erwähnt, wie da eine Sicherheitskultur geschaffen wird und die Berichterstattung über Fehler bewusst gestärkt wird, weil eben gesehen wird, wie schwierig es ist für Individuen, für Organisationen, aber auch für die politische Leitung, mit Fehlern umzugehen.
Vielen Dank. Wir haben schon für eine nächste Runde Wortmeldung für die Fraktion Bündnis 90 Grüne Herr Nachtwey, danach Herr Bayer, CDU/CSU.
Ja, guten Tag, Herr Professor Mayer. Herzlichen Dank also eben für Ihren sehr hilfreichen Beitrag. Meine Fragen. Einmal, Sie haben angesprochen, die Aversion in Deutschland gegen Worst-Case-Szenarien. In der Tat habe ich auch seit vielen Jahren beobachtet, eine Verdrängungsbereitschaft gegenüber Worst-Case-Szenarien, die nicht ins eigene Weltbild passten. Und meine Frage dabei, gibt es da einen Zusammenhang da mit der Tatsache, dass in Deutschland nach meinem Überblick strategische Studien relativ wenig vertreten sind? Dann das Zweite, zu den Nachfolgeuntersuchungen. Nachfolgeuntersuchungen sind notwendig, sind ergiebig, aber wie sind da die Relationen zu dem Lernen, Fehlerauswertung im Prozess selbst? Auch da ist mein Eindruck also immer wieder, zumindest hierzulande, nachher sind wir gut, aber währenddessen viel weniger gut. Und das Letzte, Entstigmatisierung des Meldens von Fehlern. Wie ist das da also in Großbritannien? Parlamentarische Kontrolle ist ja unverzichtbar, unbedingt notwendig. Aber inwieweit wird eine Fehlerkultur auch von parlamentarischer Seite unterstützt oder eher, das gehört auch zum politischen Geschäft, eher schnell immer nach den Schuldigen gesucht? Danke.
Herr Bayer und danach noch Herr Professor Giesmann.
Ganz herzlichen Dank, Herr Vorsitzender, und Herr Professor Mayer, ganz herzlichen Dank für Ihren Bericht. Ich habe eine Verständnisfrage und dann eine etwas anderes gelagerte Frage. Die erste Frage, Verständnisfrage, ist zum Joint Intelligence Committee. Vielleicht können Sie mir das erläutern, wie das zusammengesetzt ist. Wer sitzt da drin und wie ist das intern sozusagen strukturiert und aufgebaut? Dann die zweite Frage wäre, wenn Sie etwas sagen können zu den Mechanismen des Austausches, des Agierens. Michael Müller hatte eingangs ja auch schon darauf hingewiesen, in seiner Frage zu sagen, mein Gott, da ist jetzt sozusagen ganz viel an Playern, die da eine Rolle spielen. Also das ist der nationale Sicherheitsberater, der nationale Sicherheitsrat mit seinem Sekretariat. Sie haben das Joint Intelligence Committee. Ich weiß nicht, was sonst noch. Sie sprachen an im Ober-Unterhaus auch Anhörungen. Frage, gibt es da auch irgendwelche Gremien noch, die sich damit beschäftigen? Meine Frage zielt darauf ab, wie gestalten sich die Mechanismen? Wie wird das innerhalb dieser oder zwischen diesen ganzen Gremien koordiniert, dass es da einen Transfer gibt? Wie ist die Koordinierung, Kommunikation zwischen diesen ganzen Playern? Think Tank Community hatten Sie auch noch genannt, Chatham House und IISS beispielsweise.
Und Herr Giesmann, bitte noch.
Ja, vielen Dank, Herr Professor Mayer, für den interessanten Bericht und für Ihre Ausführungen. Ich habe auch zwei Fragen. Die erste Frage bezieht sich auf die von Ihnen ja positiv hervorgehobenen Modelle der Niederlande und Großbritanniens. Da Sie die Prozesse ja relativ engmaschig verfolgen, würde mich interessieren, ob es da möglicherweise Lernerfahrungen gibt, was nicht kopiert oder nachgemacht werden sollte, also im Sinne einer kritischen Reflexion dessen, was an Instrumenten existiert. Und die zweite Frage bezieht sich auf Ihre letzte Empfehlung zu den als hilfreiches und flexibles Instrument nennen Sie High-Level Expert Task Forces, die international besetzt, disziplinübergreifend und anwendungsnah bestimmte Probleme untersuchen könnten. Hier bezieht sich meine Frage darauf, wie solche High-Level Task Forces eigentlich sinnvoll aufgestellt und zusammengesetzt werden können, um einerseits noch funktionsfähig zu sein, wenn man all diese drei Kriterien erfüllt, und andererseits tatsächlich auch innerhalb von berechenbaren Zeiträumen Ergebnisse hervorzubringen.
Herr Mayer, wieder die Möglichkeit zu antworten.
Ja, vielen Dank für die Fragen. Also ich habe ja schon vorher erwähnt, dass ich es als problematisch gesehen habe, dass die strategischen Studien in Deutschland so schwach ausgeprägt sind, dass es doch so wenig, relativ wenige Institute gibt, die darauf spezialisiert sind, relativ wenige Professoren, die darauf spezialisiert sind. Und das ist nicht ganz unwichtig, weil ich der Meinung bin, dass es eben das Zusammenwirken von Friedens- und Konfliktforschung, von strategischen Studien ist, also auch produktiver Konflikt zwischen unterschiedlichen Perspektiven, die zeigen, was sind eigentlich die Annahmen, die Außenpolitik zugrunde liegen. Und eben in diesem, auch in diesem Konflikt, in diesem Spannungsfeld, kann man dann auch überprüfen, ob diese Annahmen eigentlich richtig sind. Und ich denke, es ist ein Problem gewesen, dass in der deutschen Debatte, also zumindest damals 2013/14 auch in diesem Zusammenhang, dass es also eher so eine Monokultur gegeben hat und dass sozusagen die Außenseiterperspektiven, die kritischen Stimmen nicht ausreichend Gehör gefunden haben. Und das hat, denke ich, einerseits eben mit den Fachöffentlichkeiten zu tun, andererseits auch, glaube ich, wirklich mit den Anreizstrukturen, dass, glaube ich, kann man sagen, im parlamentarischen Bereich Außenpolitik nicht unbedingt als Gewinnerspezialisierung gesehen wurde. Ich glaube, es gibt auch nicht gar so viele Debatten wie in Großbritannien, sondern eher als Bereich, wo man die Wähler vielleicht verschrecken kann, indem man ihnen zu viel Angst macht. Also die militärische Gewalt oder auch die Wahrnehmung der Androhung von militärischer Gewalt durch andere Staaten ist immer ein sehr sensibles Thema. Und da gibt es dann, glaube ich, auch in der Politik so gewisse Berührungspunkte, das auch mal genau zu durchdenken und wie man mit diesen Bedrohungen auch konstruktiv umgehen kann. Da gibt es dann auch, natürlich kann man Verfahren festlegen, wo man sagen kann, so, jetzt müssen wir das mal überprüfen. Es gibt dann regelmäßige Entscheidungspunkte oder Evaluationen bei Operationen oder auch bei Politiken, wo man dann auch das Lernen, das währenddessen Lernen befördern kann. Es ist nicht ganz einfach. Ich glaube, in Großbritannien ist das auch teilweise ein Problem, wenn das Lernen zu sehr mit sozusagen politischen Point Scoring, also mit Accountability, mit Rechenschaft vermischt wird. Denn das führt dazu, dass Zeugen nicht mehr so bereit sind auszusagen, dass es sehr schwierig ist, eventuell ein Dokument zu bekommen, weil die dann öffentlich werden. Also das ist ein schwieriger Balanceakt und Großbritannien kriegt den auch nicht immer gut hin. Also zum Beispiel beim Chilcot-Verfahren ging es letztendlich aus der Sicht der Öffentlichkeit vornehmlich darum, ob Tony Blair nun gelogen hat oder nicht. Während viele der Lehren eigentlich sehr viel hilfreicher in Bezug auf das Funktionieren von Außenpolitik. Aber immerhin gibt es sehr viel Fachexpertise auf parlamentarischer Seite und sozusagen je kritischer und informierter der Konsument ist, desto besser wird auch die Produktion von Wissen und so besser wird auch der Prozess. Insofern haben, glaube ich, Parlamentarier und parlamentarische Ausschüsse wirklich wichtige Funktionen in Bezug auf die Qualität von Entscheidungsprozessen. Das Joint Intelligence Committee, wie gesagt, es sind einige, besteht also in der Hauptsache aus hohen Beamten aus verschiedenen Ministerien, also eigentlich aus allen beteiligten Hauptministerien, Verteidigung, FCDO, also Außenministerium, damals noch Entwicklungsministerium, Innenministerium und den Nachrichtendiensten, militärisch und zivil, GCHQ, also die Signal Intelligence. Und unterstützt wird der von dem Joint Intelligence Organization, das sind also Assessment Staff, das sind dann ungefähr ja, 30, 40 Leute, also einige Dutzend, die auch delegiert von ihren Ministerien und von den Nachrichtendiensten gemeinsam dann sozusagen die inhaltliche Arbeit machen, auf der Basis aller Quellen, also zivil, militärisch, alle möglichen unterschiedlichen Arten von Nachrichtendiensten. Koordinierung, also Großbritannien ist recht gut in der Koordinierung auf Regierungsebene. Die verschiedenen Ausschüsse im House of Lords und im House of Commons sind selbstständig, initiieren selbstständig ihre Untersuchungen. Dazu haben sie dann häufig auch Fachexperten, die sozusagen delegiert sind, manchmal auch aus der Wissenschaft, die diese Ausschüsse unterstützen, also das Joint Intelligence and Security Committee des House of Commons. Und dann wird ein Call for Evidence gestartet und dann gibt es viele Einreichungen, also schriftliche Statements von vielen, vielen Experten. Jeder kann einreichen, der will, und dann werden Zeugen eingeladen zu diesen Befragungen. Und das geht recht schnell. Da sind sie also richtig, sind sie recht schnell. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht ganz sicher, wie das, ob da jetzt ein Ausschuss sich mit einem anderen koordiniert. Das entzieht sich jetzt meiner Kenntnis, aber vielleicht funktioniert sowas informell. Zumindest habe ich nicht sehr viel Overlapping gesehen. Lernerfahrung, was man nicht machen sollte. Ja, in Großbritannien sind diese Untersuchungen manchmal sehr, sehr lang, sehr kostenintensiv. Aber auch daraus kann man lernen. Zum Beispiel der Covid Inquiry hat jetzt sozusagen seine Untersuchung gesplittet und hat jetzt die präventive Lernteil vorgezogen, dass es einen schnelleren Bericht gibt als zum Beispiel im Chilcot Inquiry. High-Level Expert Forces, Task Forces können zum Beispiel, müssen auch nicht von der Regierung kommen, können zum Beispiel auch aus der Zivilgesellschaft kommen, von Stiftungen gefördert werden. Zum Beispiel die Volkswagen Stiftung hat vor kurzem Taskforces eingesetzt. Es waren allerdings noch nicht so diese High-Level International Taskforces, sondern eher Action Learning. Und die stellen dann halt, dafür braucht man nicht viel Geld, 100.000 Euro, und die sollen dann innerhalb eines Jahres zum Ergebnis kommen. Man muss dann halt zeigen, dass man die richtigen Experten aus verschiedenen Fachdisziplinen zusammenbringt, darf nicht zu groß sein, vielleicht 15, 20 Leute. Und das darin, also ich sehe eigentlich keine großen Probleme in der praktischen Umsetzung solcher Expert Taskforces. Sowohl finanziell nicht als auch von der Organisation. Man muss es nur, idealerweise muss man nur wissen, wie sowas am besten abläuft. Also ein bisschen fachliche Unterstützung zu solchen Untersuchungen könnte hilfreich sein durch ein Sekretariat oder so.
Vielen Dank. Vielen Dank. Wir haben drei weitere Wortmeldungen. CDU, CSU, Frau Seino, dann für die AfD Herr Nolte.
Vielen Dank, auch von meiner Seite. Ich habe zwei Fragen. Zum einen, Sie sprechen in Ihrer.
Ihr Mikro? Ja, nochmal. Ja, okay.
Sie können mich hören, Professor Mayer, sonst melden Sie sich bitte. Danke. Ich habe zwei Fragen. Zum einen sprechen Sie in Ihrer Stellungnahme von robusten Mechanismen der Nachverfolgung von Empfehlungen. Nun haben Enquete-Kommissionen keine robusten Mechanismen. Daher meine Frage. Welche Erfahrungen haben Sie bei der Umsetzung oder welche Empfehlungen können Sie uns auf dem Weg mitgeben? Gibt es vielleicht andere Tools, wie man sicherstellen kann, dass zumindest mehr der Empfehlungen auch Einklang finden in die politische Praxis? Und die zweite Frage bezieht sich auf eine verstärkte internationale Koordinierung des Nachrichtenwesens und insbesondere die Frage einer Stärkung eines koordinierten europäischen Nachrichtenwesens. Gibt es dort Ansätze, die vielleicht oder Reformansätze, die es lohnt, weiter zu verfolgen? Was können Sie uns in der Hinsicht empfehlen? Vielen Dank.
Danke. Dann Herr Nolte und danach noch mal Frau Türk-Nachbauer.
Ja, auch von mir vielen Dank für Ihren Vortrag, auch mit Blick auf die diversen Sachverständigen, die wir hier eingeladen haben, scheint mir gar nicht so sehr das Problem zu sein, dass die fachliche Ebene nicht die notwendigen Lerneffekte hätte oder das nicht kommuniziert hätte. Einige haben das hier auch deutlich gesagt, dass sie sehr wohl den zuständigen politischen Entscheidungsträgern auch gesagt haben, wie sie die Zukunft Afghanistans sehen, die Erfolgsaussichten des Einsatzes. Es entsteht eher der Eindruck, dass die Politik den Afghanistan-Einsatz dennoch, also dass man nicht darauf gehört hat, dass man den Einsatz nicht beenden wollte, wohl auch, weil ein erwarteter Nutzen, also der erwartete Nutzen nicht nur darin bestand, die Mandatsziele in Afghanistan umzusetzen, sondern man wollte auch den USA nicht vor den Kopf stoßen, indem man abzieht. Man wollte die Partnerschaft zu den USA stärken und so weiter. Also was können wir da? Haben Sie da auch Vorschläge, wie wir das hinkriegen, dass diese Fachleute nicht danach in einer Enquete-Kommission nur gehört werden, sondern auch wirklich, wenn die notwendigen Entscheidungen noch getroffen werden könnten, vorher mehr Gehör finden? Und eine zweite Frage vielleicht, dieser Nutzen, den man sich als Regierung erwartet von dem Einsatz, die Partnerschaft zu stärken zu einem anderen Staat. Man hat bei so manchem Bundeswehreinsatz den Eindruck, dass das damit hineinspielt, wird aber nie eigentlich thematisiert. So sollte man das in eine Evaluierung nicht auch mit einbeziehen? Denn man könnte ja so argumentieren, dass auch das ein Nutzen ist für die Bundesrepublik, der niemals rechtfertigt, dass Bundeswehrsoldaten dafür sterben. Aber es sind ja Einsätze denkbar mit weit geringerer Intensität irgendwann in der Zukunft, wo man vielleicht sagt, auch das ist ein Benefit für Gesamtdeutschland. Muss sowas in die Evaluierung ehrlicher mit rein in Zukunft, Ihrer Meinung nach?
Und Frau Türk-Nachbauer.
Ja, vielen Dank. Ich möchte noch mal auf Ihre Ausgangsausführung zurück. Sie haben als Beispiel für einen der gravierenden Nachbetrachtungsfehler die russische Aggression im Jahr 2014 genannt. Und diesen Fehler haben ja auch diverse andere Nationen gemacht. Haben Sie denn als Außenbetrachter den Eindruck, dass sich da irgendwas geändert hat, dass man sich dieser Nachbetrachtungsfehler in Deutschland bewusst ist und dadurch Verhalten angepasst hat? Und wie sieht es zum Beispiel in Großbritannien aus? Wie wird diese Entwicklung bis heute hin betrachtet, bewertet und gab es da Anpassungen? Vielen Dank.
Herr Mayer, Sie können wieder antworten.
Ja, herzlichen Dank für die Fragen. Zur zu den robusten Mechanismen der Nachverfolgung von Empfehlungen. Das ist in der Tat in der Forschung immer wieder etwas, was kritisiert wird, dass viele der Empfehlungen nur teilweise umgesetzt werden, verzögert werden, nicht ganz umgesetzt werden. Man kann sagen, das liegt vielleicht daran, weil es keinen politischen Willen gibt, aber zumindest Teile der Forschung sagen, das liegt auch teilweise an der Qualität der Empfehlungen. Es wird sehr viel investiert in die Analyse der Fehler und der Ursachen, aber hin und wieder sind die Empfehlungen nicht richtig praxisnah und nicht gut zu realisieren. Und das gibt dann Bürokratien eher einen Ausweg, sozusagen eine Entschuldigung, bestimmte Dinge nicht umzusetzen. Also deshalb ist es, glaube ich, sehr, sehr wichtig, und ich glaube, Sie haben da auch viel, viel Wissen in der Kommission, sich sehr genau zu überlegen, was sind eigentlich die möglichen nicht intendierten Folgen? Ist das umsetzbar, wenn man tatsächlich Empfehlungen ausspricht? Ein anderer Weg ist, keine Empfehlung auszusprechen oder sozusagen nicht sehr explizite Empfehlung, aber dann muss es einen Umsetzungsmechanismus geben in den Ministerien. Und das ist ganz spannend, was Großbritannien mit dem Chilcot Inquiry gemacht hat. Weil Chilcot Inquiry, das sind diese drei großen Bände, die historisch sehr, sehr, sehr detaillierte Analyse, auch teilweise Ursachenanalyse, aber nicht sehr viele explizite Empfehlungen. Aber was es dann gab, innerhalb der Ministerien, zum Beispiel auch im Verteidigungsministerium, wurden dann Taskforces gegründet, die sich damit beschäftigt haben, wie übersetzen wir jetzt eigentlich diese Erkenntnisse in unser eigenes Organisationshandeln. Also es wurde dann heruntergebrochen und es ging dann sozusagen darum, was bedeutet das für uns und wie können wir das jetzt hier intern umsetzen? Also da wurden Strukturen in den Ministerien geschaffen, um diese Erkenntnisse aus diesen Untersuchungen durchzusetzen. Es gibt andere Möglichkeiten, indem man tatsächlich auch permanente Instrumente schafft und sagt so, wir gucken jetzt in ein, zwei Jahren, was habt ihr eigentlich davon umgesetzt von unseren Empfehlungen? Und dann gibt es sozusagen Rechenschaftspflicht und Verantwortung zur Umsetzung dieser Empfehlungen. Vielleicht wäre das ein weiteres Mittel. Aber wichtig ist, dass man keine Empfehlungen ausspricht, die unrealistisch sind, weil damit untergräbt man teilweise die Glaubwürdigkeit des anderen Teils der Untersuchung. Internationale Koordination, die Nachrichtendienste auf europäischer Ebene müssen besser werden. Dazu brauchen sie die Unterstützung der Mitgliedstaaten. Es gibt leider oder zum Glück, je nachdem nach der Perspektive, gibt es noch die nationale Sicherheitsausnahme für die Europäische Union. Wenn man das ändern will, könnte man natürlich auch stärker darüber nachdenken, ob in Europa auch das nachrichtendienstliche Miteinander gestärkt werden könnte. Also mehr Austausch, bessere Analyse, mehr Ressourcen, das wäre sicherlich ein guter Weg. Und ich glaube, wenn man die EU-Verträge jetzt noch einmal verändern will, dann gehört das auf die Agenda. Politische Einschätzung von Warnungen und der Afghanistan-Einsatz. Also zum einen möchte ich doch nochmal den Unterschied herausheben zwischen einer allgemeinen Lageeinschätzung, so Dinge laufen nicht gut, oder einer Wirkungseinschätzung. Das ist nicht dasselbe wie eine Fehler- und Ursachenanalyse. Und ich glaube, ich habe jetzt auch die Anhörung gehört von Herrn Schindler. Ich glaube, da wird ein bisschen was vermischt. Das ist nicht das Gleiche. Also es ist ein Unterschied, ob man klar, deutlich warnt und auch benennt, was eigentlich die falschen Annahmen sind, die Politik zugrunde liegen, und das also auch deutlich macht. Natürlich ist dann immer noch die Entscheidung der Politik, ob man diese Warnungen dann auch denen auch folgt. Aber zumindest kann es keinen Zweifel darüber geben, dass die Entscheidungsträger gewarnt wurden und dass sie sich auch gewarnt fühlten. In unserer Forschung haben wir immer wieder festgestellt, dass Warnungen nicht als solche begriffen wurden, weil sie nicht deutlich genug formuliert waren, nicht explizit waren. Es gab keinen Titel, dass gewarnt wurde. Also da ist dann auch viel Vorsicht auf der Seite der Nachrichtendienste manchmal beim Warnen. Und ich denke, da gibt es durchaus Möglichkeiten der Verbesserung. Gleichzeitig ist es auch richtig, dass wenn man über Fehler spricht in der Außenpolitik, gibt es häufig unterschiedliche Ziele und manche der politischen Ziele werden nicht explizit genannt. Und es gibt Fälle, in denen gesagt wird, die engeren oder offiziellen Ziele wurden zwar nicht erreicht, aber politisch ist es trotzdem ein Erfolg. Das ist natürlich nicht ganz einfach für eine Evaluation, wie man damit umgeht, aber das ist auch Realität von der Evaluation oder von Lernen, dass es häufig unterschiedliche Ziele gibt, die manchmal auch im Widerstreit zueinander stehen. Veränderungen in Großbritannien. Weiß jetzt, vielleicht können Sie die letzte Frage noch mal kurz wiederholen. Veränderungen in Bezug auf Russland. Also ich glaube, positiv jetzt nach dem Februar 2022 ist, dass viele Parteien gesagt haben, wir haben einen Fehler begangen. Unsere Annahmen waren falsch. Wir haben einen Fehler begangen. Darauf aufbauend auch ihre Position revidiert haben und auch Politiken verändert haben. Was mir fehlt, ist die Ursachenanalyse dieser Fehler. Warum wurden diese Fehler begangen? Weil, glaube ich, ohne diese Ursachenanalyse, die tiefer gehenden Ursachen dieser Fehler, hat man kein wirkliches Lernen. Und das stört mich daran, an der gegenwärtigen Debatte. Und deshalb würde ich auch dafür plädieren, dass es irgendeine Form von systematischer Aufarbeitung der Frage von Ukraine-Russland gibt. Und ja, ich glaube, das war die Hauptfrage.
Vielen Dank. Wir schaffen noch eine kurze Runde. Bis jetzt hat sich Herr Wundrak gemeldet für die AfD.
Ja, vielen Dank. Danke auch Ihnen, Herr Professor Mayer, für Ihren Beitrag. Ihre Ausführungen zum JIC haben mich doch sehr interessiert. An anderer Stelle stellen Sie nur kurz fest in Ihrem Beitrag, in Ihrem schriftlichen Beitrag, dass das britische Intelligence-System besser funktioniert oder leistungsfähiger ist als das deutsche. Liegt das aus Ihrer Bewertung nur an diesem, was heißt nur, aber an dieser organisatorischen Andersstellung des JIC oder gibt es auch dahinter ganz, sag mal, grundgesetzliche Problematiken der Dienste und oder vielleicht auch noch andere Gründe. Zweite Frage zum Nationalen Sicherheitsrat, den Sie ja befürworten. Es gibt in Deutschland natürlich die Diskussion schon etwas länger, aber jetzt ist sie intensiviert geführt, auch hier in diesem Kreis. Es gibt oder gibt es nach Ihrer Bewertung ernsthafte Argumente dagegen? Wie war das in Großbritannien? 2010, sagten Sie, wurde eingeführt. Gab es da auch eine Diskussion? Und wie hat sich das dann in der Erfahrung bestätigt oder nicht bestätigt?
Herr Mayer, weitere Wortmeldungen liegen hier nicht vor. Wir kommen auch in die Nähe des Endes unserer Sitzung. Sie können also jetzt gerne beantworten und das mit Ihrem Schlusswort verbinden.
Ja, sehr gerne. Natürlich liegt die bessere Leistungsfähigkeit Großbritanniens im Bereich Nachrichtendienste auch an vielen anderen Dingen. Sie sind natürlich Teil der Fünf-Augen-Kooperation mit den angelsächsischen Regierungen in den USA. Sie haben spezialisierte Funktionen über viele Jahre hinaus aufgebaut, GCHQ, also für Signal Intelligence und Decryption, sehr hoch entwickelt und angesehen. Und generell natürlich hat Großbritannien über Jahre hinweg einfach mehr investiert in diesen Bereich und hat auch einfach als ständiges Mitglied des Sicherheitsrates und als ehemalige Kolonialmacht und als sehr viel aktiver in der Außenpolitik gab es einfach ein sehr viel größeres Interesse an hochqualitativen nachrichtendienstlichen Informationen. Also insofern liegt es sicherlich nicht direkt an nur diesen Organisationsformen, aber in gewisser Weise sind diese Organisationsformen Ausdruck der außenpolitischen Rolle, des außenpolitischen Selbstverständnisses von Großbritannien und auch der Notwendigkeit, wenn eigene Truppen eingesetzt werden und die Risiken und Kosten, die damit zusammenhängen, muss man wirklich gute nachrichtendienstliche Erkenntnisse haben. Und da hängt dann sozusagen auch die Anreizstruktur in der Fachöffentlichkeit mit daran. Also es hängt alles miteinander zusammen, also das JIC alleine oder Joint Intelligence Organization oder gute Ausbildung, das ist es nicht alleine. Es ist also auch eine umfassendere Intelligence Community gibt in Großbritannien, die, glaube ich, in dieser Weise in Deutschland sich entwickelt, auch in letzter Zeit stärker geworden ist, aber noch nicht historisch einfach in diesem Bereich sich diese gleichen Arten von Stärken entwickeln könnte. konnte. Nationaler Sicherheitsrat. Es gab damals nicht viele Debatten darum, ob das eingeführt wird. Also in Großbritannien gibt es ja auch zum Beispiel keine Befürchtung wie in Deutschland über die Zentralisierung. Also das ist ja eine sehr Besorgnis in Deutschland, dass es zu viel Zentralisierung in einem föderalen System, dass man das kritisch sieht. Was ich bisher gehört habe, sind keine kritischen Anmerkungen. Also die meisten sagen, das war sinnvoll. Das ist sinnvoll für die Priorisierung. Was ist eigentlich, für was interessieren wir uns eigentlich? Das ist ein guter Andockungspunkt für das Joint Intelligence Committee, das natürlich da auch für den Nationalen Sicherheitsrat reportiert. In Deutschland wird man da vielleicht einen anderen Namen finden müssen oder das vielleicht etwas anders aufstellen. Aber die Funktion eines Nationalen Sicherheitsrats, sozusagen ressortübergreifend diese strategischen Debatten zu führen und auch mit nachrichtendienstlichen Erkenntnissen autoritär versorgt zu werden, ist, glaube ich, etwas, was Deutschland durchaus braucht. Ich glaube, das waren jetzt die wichtigsten Punkte. Ich kann eigentlich nur abschließend sagen, dass diese Diskussion sehr, sehr spannend war und ich habe mich sehr gefreut, daran teilzunehmen. Und ich hoffe wirklich, dass die Enquete-Kommission mit ihren Empfehlungen und auch mit diesen Diskussionen, auch gerade durch die Öffentlichkeit dieser Diskussion, zu einer besseren Lernkultur in Deutschland beiträgt. Dankeschön.
Das hoffen wir auch, Herr Mayer. Frau Seino, ist das eine 10-Sekunden-Nachfrage? Wir sind am Ende der Sitzung.
Auch eine 10-Sekunden-Antwort, aber wahrscheinlich nicht. Ja, vielen Dank für die Gestattung einer kurzen letzten Nachfrage. Und zwar, wie schwerwiegend schätzen Sie den strategischen Nachteil ein, den wir in der Aufklärung haben gegenüber Staaten, die sich nicht an rechtsstaatliche Standards halten, also auch Datenschutz, andere Methoden anwenden? Wie sehen Sie diesen strategischen Nachteil, den wir da haben?
Das ist ein neues abendfüllendes Thema, aber vielleicht überraschen Sie uns mit einer 10-Sekunden-Antwort, Herr Mayer.
Also ich glaube, es fällt immer demokratisch-liberalen Staaten schwer, Akteure zu verstehen, die sehr viel anders organisiert sind und sehr viel anders auch Gewalt sehen. Also das ist, glaube ich, eine kognitive Frage. Die andere Frage ist, gerade bei den Nachrichtendiensten, wie sieht es mit der Kontrolle aus und geht es um Qualitätskontrolle oder um Prozesskontrolle? Und ich glaube, da in der Vergangenheit muss man vielleicht mal ein bisschen nachkalibrieren und sich überlegen, wo setzt man dann eigentlich die Prioritäten, wenn es um die Kontrolle von Nachrichtendiensten geht. Können sie eigentlich ihren Auftrag erfüllen und welche Risiken sind da eigentlich auch notwendig, damit sie ihren Auftrag erfüllen?
Vielen Dank. Nochmal danke, Herr Professor Mayer, dass Sie uns zur Verfügung gestanden haben. Ich glaube, das waren nochmal wertvolle Erläuterungen jenseits Ihres schriftlichen Berichts, die jetzt in unsere Beratung mit einfließen können für den zweiten Teil unserer Arbeit. Ein großes Dankeschön und weiterhin viel Erfolg für Ihre Arbeit. Ein Gruß nach London. Danke. Wir unterbrechen jetzt kurz unsere Sitzung, beziehungsweise wir beginnen 5 Minuten mit dem nicht öffentlichen Teil unserer Sitzung. Das bedeutet, diese öffentliche Übertragung endet jetzt. Ich bitte aber alle, die sich jetzt aus unserer Kommission per Webex mit reingeschaltet haben, drin zu bleiben, weil natürlich dieser Austausch jetzt im nicht öffentlichen Teil ja auch weiter möglich sein muss. In 5 Minuten beginnen wir dann mit dem zweiten Teil. Vielen Dank.